Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Um die Klimaziele zu erreichen, beläuft sich der Investitionsbedarf für die nächsten Jahrzehnte in Deutschland auf mehrere hundert Milliarden Euro, und zwar für den Umbau von Wirtschaft und Infrastruktur. Die Finanzindustrie kann dabei eine große Rolle spielen. Die notwendige Umstellung aufgrund des Klimawandels erfordert gezielte Investitionen in Unternehmen, die im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens handeln. Gleichzeitig stehen Investoren vor der Herausforderung, Klimarisiken einzuschätzen. Gegenwärtig sind die Methoden zur Berechnung dieser Risiken jedoch mit einem erheblichen Rechenaufwand und entsprechenden Kosten verbunden, was ihre praktische Anwendung natürlich deutlich einschränkt. Professor Dr. Martin Simon, Inhaber der Innovationsprofessur für Data Science an der Frankfurt University of Applied Sciences, forscht aktuell daran, wie dieser Aufwand durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz reduziert werden kann. Wie kann also durch den Einsatz von KI der Ressourcenverbrauch signifikant gesenkt werden? Welche Werkzeuge sind nötig, um den Finanzsektor nachhaltiger zu machen und Klimarisiken einzuschätzen? Und wie nachhaltig ist die Nutzung von KI? Über diese und weitere Fragen sprechen wir mit Professor Dr. Simon in dieser Folge von Hessen schafft Wissen. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wir hatten leider so gegen Ende des Gesprächs ein paar technische Probleme, haben die, glaube ich, ganz gut behoben. Bitte wundert euch aber nicht, dass Herr Simon gegen Ende ein bisschen anders klingt. Der Sound sich etwas verändert, wir mussten etwas umjustieren, aber das sollte dem Genuss dieser Folge hoffentlich nicht im Wege stehen. Bitteschön. Guten Tag, Herr Professor Dr. Simon. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Vielen Dank, dass Sie uns heute Ihre Zeit schenken. Hallo.
Hallo Herr Lorenz und vielen Dank für die Einladung.
Wir möchten heute in allererster Linie sprechen über die Rolle des Finanzsektors im Rahmen der Klimakrise. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Das sind, glaube ich, zwei Begriffe, die Menschen, die sich jetzt nicht alltäglich damit beschäftigen, vielleicht gar nicht mal so oft zusammenbringen. Also klar, Klimakrise, dann wird oft über Konsumverhalten gesprochen, natürlich auch über technologische Innovationen, die uns da vielleicht voranbringen können oder mitunter, weil sie energieeffizient oder energieintensiv sind, sogar auch zurückwerfen. Aber tatsächlich Finanzsektor und Klimakrise, das sind zwei Themenwelten, die in der Tat sehr eng zusammengehören. Deswegen beschäftigen Sie sich damit in Ihrer Forschung ja auch. Zum Einstieg mal die Frage, die ist natürlich zugegebenermaßen sehr, sehr allgemein und vage. Wir steigen ja gleich dann auch noch tiefer ein. Aber welche Rolle spielt denn der Finanzsektor ganz grundsätzlich im Kampf gegen den Klimawandel?
Darf ich ein wenig aus?
Ich glaube, Sie müssen sogar, befürchte ich, okay. Machen Sie gern. Ja.
Also zunächst einmal, Emissionen erzeugen Risiken. Mhm. Grundsätzlich Risiken von Veränderungen unseres Lebensraums.
Ja.
Und dem zugrunde liegt ein physikalisches Dilemma, das ist ganz simpel. Es steht nämlich nur eine begrenzte Kapazität in der Erdatmosphäre zur Verfügung zur sicheren Aufnahme von Emissionen, also von Treibhausgasen. Und das Wort sicher ist hier ein ganz wichtiges Wort, weil es enorme Unsicherheiten gibt bezüglich der Auswirkungen der globalen Erwärmung um mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Wir wissen nicht, wann wir die sogenannten Kipppunkte oder einen sogenannten Kipppunkt überschreiten, der dann zu nichtlinearen und irreversiblen Reaktionen führt. Das bedeutet in unserem Zusammenhang hier zusätzliche Erwärmung infolge positiver Rückkopplungen, die einmal in Gang gesetzt, nicht von alleine wieder aufhören werden. Solche Kipppunkte kennen wir aus den Medien mittlerweile alle, zum Beispiel das Abschmelzen des Eisschilds in der Westantarktis. Komplettes Abschmelzen dieses Eisschilds würde den globalen Meeresspiegel um mehr als 3 Meter erhöhen. Das heißt, ein Teil des Wassers, welches zuvor als Eis gebunden war und eine hohe abkühlende Albedo hatte, das heißt eine hohe Rückstrahlfähigkeit für das Sonnenlicht, kann nun in Form von Wasserdampf vorkommen und damit zusätzlich zur Erwärmung beitragen. Hm. Solche kaskadierenden Effekte, die sind relativ schwer mit mathematischen Modellen vorherzusagen. Die Wissenschaft ist sich zum Beispiel nicht sicher darüber, ab welcher globalen Erwärmung dieses Abschmelzen nicht mehr aufzuhalten ist. Man schätzt irgendwo zwischen 2 und 4 Grad.
Zumal auch noch hinzukommt, haben Sie angesprochen, diese reflektierende Wirkung des Eises bedeutet, wenn das Eis eben irgendwann nicht mehr da ist, diese reflektierende Wirkung nicht mehr stattfindet, dass die Sonne eben direkt ins Meer strahlt und sich diese Erwärmung nochmal zusätzlich verstärkt, also Momentum gewinnt. Und das ist eben dieser Kipppunkt, den Sie auch erwähnt haben, also dass es ab irgendeinem Zeitpunkt ein Momentum aufnimmt, das sich dann einfach nicht mehr umkehren lässt, selbst wenn wir dann irgendwann entsprechende politische Maßnahmen ergreifen würden.
Genau, das sind die Rückkopplungen und das ist irreversibel. Wir werden die Eisschicht nicht wiederherstellen können, wenn die einmal weggeschmolzen ist.
Ja.
Okay, daraus resultieren Risiken, Extremwetterereignisse. Diese Risiken, die sehen wir bereits heute. Aber wir wissen, wir stehen erst am Anfang eines, auf einer sehr, sehr langen Zeitskala ablaufenden Experiments. Das ist ein Experiment in einem extrem komplexen physikalischen System. Und wir machen dieses Experiment zum ersten Mal. Mhm. In anderen Worten, wir haben hier ein zeitkritisches, globales Risikomanagementproblem unter enormer Unsicherheit. Und jetzt kommt die Verbindung zur Finanzindustrie.
Ich hatte übrigens gerade schon den Eindruck, wenn Sie sprechen von Risikofaktoren Unsicherheit, das klingt fast schon so, als würden Sie jetzt überleiten in die Finanzwelt, denn genau dort sind diese Begriffe ja bestens bekannt.
Genau, ja, also wenn die Kapazität unserer Erdatmosphäre zur Aufnahme von Treibhausgasen, wenn diese Kapazität eine knappe Ressource ist, naja, dann wissen Finanzmärkte doch grundsätzlich, wie man knappe Ressourcen allokiert, oder? Mhm. Wir müssen Emissionen global adäquat bepreisen. Adäquat heißt unter Berücksichtigung aller zukünftigen Schäden bzw. Kosten für diese Schäden. Aber wegen der langen Zeitskala, auf der sich diese Risiken materialisieren werden, geschieht das aktuell nicht. So, die Auswirkungen von den physikalischen Risiken, zum Beispiel aufgrund der Kipppunkte, die liegen zu weit in der Zukunft, als dass die Finanzmärkte das automatisch einpreisen würde. Zugleich herrscht aber in der Wissenschaft Einigkeit darüber, dass die Konsequenzen eines verzögerten Handelns für alle Beteiligten extrem teuer werden. So, damit gehen große ökonomische Schäden einher und das ruft wiederum die Regulatoren auf den Plan, Maßnahmen zu beschließen, die ein schnelles Handeln von Seiten der Finanzindustrie incentivieren, denn die Finanzindustrie lenkt die privaten Investitionen. Die hat einen enormen Hebel für Investitionen. In der EU gibt es den EU-Aktionsplan zur Finanzierung der nachhaltigen Transformation. Der EU gibt es den EU-Green Deal, der Dekarbonisierungspfade für die einzelnen Industriesektoren beinhaltet. Und das Ganze ist verbunden mit einem umfangreichen Gesetzespaket. Unter anderem müssen Finanzinstitute fortan im Rahmen von Risikorechnungen quantifizieren, inwieweit die eigenen Investitionen oder die eigenen Kreditportfolien mit dem 2-Grad-Ziel des Pariser Abkommens kompatibel sind. Mhm. Daraus resultieren für die Finanzinstitute Anreize, die nachhaltige Transformation zu finanzieren, diese Kapitalströme zu lenken und für Unternehmen, die sich heute nicht auf den Weg dieser Transformation machen, heißt das, dass es in Zukunft schwieriger werden könnte, an Finanzierungen zu passenden Konditionen zu gelangen.
Okay, also das ist sozusagen mal der Überblick, was da gerade passiert und inwiefern die Politik auch steuernd wirken kann und soll und das zum Teil ja auch schon tut. In der Tat hat ja die Europäische Kommission auch die Finanzindustrie als Akteurin mit einem einzigartigen Hebel identifiziert, der Klimakrise entgegenzuwirken. Also dieses Bewusstsein ist natürlich auch längst da, dass der Finanzsektor eben durch diese ganzen Investitionen dazu beitragen kann und schlussendlich auch muss, dass Unternehmertum im weitesten Sinne Wirtschaft nachhaltiger werden kann. Wie ist das denn bisher? Gibt es Zahlen, haben Sie einen Eindruck, vielleicht sogar Wissen darüber, wie viel von Banken, von Asset Managern und so weiter und so fort heute schon gezielt oder vielleicht auch nicht gezielt, gibt es ja verschiedene Motivationen, in nachhaltige Unternehmen investiert wird und wie diese Nachhaltigkeitskriterien in Investmententscheidungen überhaupt schon berücksichtigt werden? Spielt das schon eine Rolle auf breiter Ebene?
Das ist eine ganz spannende Frage, denn da muss man zunächst einmal die Frage beantworten, wie definieren wir denn eigentlich nachhaltige Investitionen?
Ja.
So das ESG ist so ein Kürzel Environmental, Social and Governance, das schon vor einigen Jahren in der Industrie eingeführt wurde. Es gibt verschiedene ESG-Labels. Es gibt zum Beispiel im Fondsbereich sehr viele ESG-Fonds. Wie gesagt, die spannende Frage ist, wie messe ich diese ESG-Performance? Und wenn wir das alles zugleich messen wollen, dann laufen wir natürlich Gefahr, dass wir gute Unternehmensführung verrechnen mit einer vielleicht nicht so optimalen Klimaperformance von Unternehmen. Und da ist der Gesetzgeber natürlich daran interessiert, das zu differenzieren. Weshalb eben in der aktuellen Gesetzgebung, in den aktuellen Reporting-Pflichten explizit Datenpunkte zum Beispiel zu Klima definiert werden, eben eine solche Verrechnung zu vermeiden.
Also Datenpunkte zum Klima heißt zum Beispiel, dass es ja, soweit ich weiß, seit diesem Jahr auch die Pflicht gibt für Unternehmen, so eine Art Nachhaltigkeitsreport offenzulegen, also tatsächlich explizit auch irgendwo auszudrücken, nachzuweisen, was in dieser Richtung getan oder auch nicht getan wird. Und Sie sagen, das kann aber natürlich nur eine Entscheidungsdimension dann sein, um zu schauen, welche Unternehmen werden, naja, gefördert oder in irgendeiner Art und Weise dargestellt. Aber es ist ja trotzdem, also zumindest mir jetzt noch nicht ganz klar, was das dann bedeutet für Banken zum Beispiel. Also mir ist bekannt, dass es beispielsweise ETFs gibt, die gezielt sagen, wir investieren jetzt hier in grüne Unternehmen, was auch immer das bedeutet, oder in grünen Strom, was es auch sein mag. Da kann ich dann sogar als Privatverbraucher sagen, ja, ich möchte mein Geld anlegen, und zwar, weil mir diese Themen vielleicht moralisch wichtig sind, aber vielleicht, weil ich mir auch einfach einen guten Return in Invest verspreche von diesen Themen, packe ich mein Geld da rein. Wie ist das auf größerer Ebene eben, wie gesagt, wenn es um Banken und Investmentbanken Banker geht? Wird auch schon auf breiter Ebene gesagt, ja, also jetzt hier ganz gezielt, das Geld wird jetzt in diese Richtung gesteckt und wir investieren da, oder ist das eher so ein Nebeneffekt in dem ganzen Grundrauschen, das Für und Wider? Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert da momentan?
Also die regulatorische Neuerung, die Sie angesprochen haben, ist die Corporate Sustainability Reporting Directive, ist auf EU-Ebene tatsächlich, kurz CSRD, und die verpflichtet ab dem Geschäftsjahr 2024 nicht nur börsennotierte und kapitalmarktorientierte Unternehmen, sondern auch nicht börsennotierte Unternehmen und gewisse kleine und mittelständische Unternehmen, die gewisse Kriterien erfüllen, dazu unter anderem klimarelevante Datenpunkte zu berichten. Das sind erstmal sehr, sehr viele Unternehmen. Das sind 50.000 Unternehmen in der EU, 15.000 alleine in Deutschland davon. Und das sind in diesem Environmental Bereich mehr als 1000 Datenpunkte. Also das ist sehr feingranular, und einen Datenpunkt hatte ich eben schon herausgepickt, weil der, glaube ich, ganz interessant ist, nämlich die Finanzinstitute müssen ausweisen, inwieweit das eigene Kreditportfolio, wenn wir über eine Bank sprechen, mit dem 2-Grad-Ziel des Pariser Abkommens kompatibel ist. Und an der Stelle setzt Forschung meines Teams an.
Ja.
Weil auch hier müssen wir zunächst einmal die Frage beantworten, naja, wann ist eigentlich ein Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell kompatibel mit dem Ziel des Pariser Abkommens? Was wollen wir darunter eigentlich verstehen? Und hier arbeiten wir zusammen mit einem Frankfurter Klimasoftware-Anbieter, Right Based on Science. Und dort wurde die sogenannte X-Degree Compatibility Metrik entwickelt. Mhm. Grundlage für diese Metrik ist ein physikalisches Klimamodell. Dieses physikalische Klimamodell bildet einen vorgegebenen Emissionspfad ab auf eine globale Erwärmung im Jahr 2100 in Grad Celsius. Das ist im Prinzip eine Abbildung oder eine Funktion, die als Input eine mögliche Entwicklung der globalen Emissionen bis 2100 enthält und als Ausgabe die mit diesem Emissionspfad einhergehende globale Erwärmung.
Okay, also ist dann so eine Art Referenzgröße für die Messungen.
Genau, genau. Damit kann man in gewisser Weise die Temperatur von Unternehmen und Portfolien bestimmen. Wobei man natürlich eine Vergleichbarkeit herstellen muss. Das heißt, diese physikalische oder klimawissenschaftliche Komponente, die Emissionen, die damit einhergehende Temperatur, die müssen wir mit einer ökonomischen Perspektive koppeln.
Ja.
Denn, wie gesagt, wir möchten Vergleichbarkeit herstellen. Denken Sie zum Beispiel an die Emissionen pro verdientem Euro eines Automobilkonzerns entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die werden typischerweise höher sein als die eines IT-Unternehmens. Das sagt aber zunächst einmal nichts darüber aus, wie weit das jeweilige Unternehmen bzw. das Geschäftsmodell vom Pariser Klimaziel entfernt ist. Und um diesen Abstand zum Beispiel für einen Automobilkonzern X zu bewerten, werden in dieser X-Degree Compatibility Metrik zunächst einmal die Emissionen relativ zur Wertschöpfung des Unternehmens betrachtet. Wir interessieren uns für Emissionsintensitäten, das heißt Emissionen pro verdientem Euro. Und dann messen wir das an verschiedenen sozioökonomischen Szenarien, die wiederum Emissionspfade liefern. Ja, weil letztlich geht es ja bei der Transformation darum, ökonomische Wertschöpfung und Emissionen zu entkoppeln.
Ja.
Und genau, das heißt, wir beantworten die Frage, gegeben ein solches sozioökonomisches Szenario, welches eine zukünftige ökonomische Entwicklung zusammen mit den damit einhergehenden Emissionen modelliert. Und angenommen, dass der weltweite Automobilsektor seine Wertschöpfungskette im selben Maß dekarbonisieren wird, wie von Automobilkonzern X avisiert, welche globale Erwärmung erwarten wir im Jahr 2100?
Ja, okay, das klingt in der Tat recht komplex, auch angemessen komplex für das Thema, über das wir sprechen. Kann ich also auch nachvollziehen, dass es da Datenwissenschaftler wie Sie braucht, um das Thema tatsächlich auch voranzutreiben. Deswegen die Frage in dieser Zusammenarbeit mit dem Softwareanbieter Right Based. Welche Rolle nehmen Sie in dieser Kooperation und in diesem Forschungsprojekt genau ein?
Ja, wir haben die Forscherrolle an der Stelle. Also, sag mal, Quantifizierung ist zumindest zum jetzigen Stand ein Thema, wo die wissenschaftliche Community sagen wird, das ist sehr wichtig.
Ja, das ist ein Begriff, auf den bin ich auch in der Vorbereitung gestoßen. Der beschreibt also gewissermaßen genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, nicht wahr? Also deutlich zu machen, worin bestehen die Unsicherheiten, wenn das Unternehmen so oder so weiter agiert mit Emissionen versus oder im Verhältnis zu Umsatz oder Profitabilität.
Genau. Und aber ja. von der Kundenseite ist zumindest Stand heute Unsicherheitsquantifizierung noch nicht unbedingt sehr nachgefragt. Unsicherheit ist ja aus Sicht der Psychologie etwas, womit wir Menschen gar nicht so gut umgehen können. Ja, also ich habe eine Ausnahme, die ich immer gerne an dieser Stelle heranziehe, ist die Wettervorhersage. Hier haben wir gelernt, mit Unsicherheit zu leben, sogar mehr noch intuitiv die Unsicherheit abzuschätzen. Ja, uns ist völlig klar, dass zum Beispiel eine 10-Tage-Wettervorhersage eine signifikant höhere Unsicherheit hat als die Vorhersage für den nächsten Tag. Ergo werden wir wichtige Entscheidungen tendenziell eher nicht auf einer solchen 10-Tage-Vorhersage aufbauen. Und eine solche Intuition gilt es aber im Klimarisikomanagement erst noch zu etablieren. Das heißt, also um Ihre Frage zu beantworten, wir sind in dieser Kooperation so ein bisschen die Forschungseinheit, die diese Dinge entwickeln kann und in ein Produkt letztlich auch überführen kann, ohne dass zum jetzigen Zeitpunkt schon eine konkrete Erfordernis, auch regulatorisch von Seiten der Kunden dafür besteht.
Und dieses Produkt, nur um diesen Teil noch abschließend zu verstehen, wer würde dieses Produkt und auf welche Weise dann idealerweise nutzen?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil dieses Produkt sowohl von Finanzinstituten eingesetzt werden kann, um eben diese Paris-Kompatibilität von Kreditportfolien zum Beispiel zu messen, zu quantifizieren. Zugleich wird dieses Tool aber auch auf Seiten der Realwirtschaft eingesetzt, um eben den eigenen Transformationspfad zu begleiten, zu gestalten und zu optimieren. Also das kann sowohl aus Bankenperspektive eingesetzt werden, als auch aus Perspektive der Kunden. Und das ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Produkten am Markt, die oftmals nur die Finanzinstitute als Fokus haben.
Okay. Und soweit ich weiß, spielt bei Ihrer Arbeit an dieser Software und bei den Überlegungen, wie mit all diesen vielen, vielen und komplexen Daten umzugehen ist, auch das Thema künstliche Intelligenz eine gewisse Rolle. Wollen Sie darüber ein bisschen sprechen? Ist ja in aller Munde seit einigen Jahren. Jeder hat jetzt mittlerweile, glaube ich, von ChatGPT und Co. gehört. Aber es ist natürlich wahnsinnig interessant zu wissen, wie künstliche Intelligenz im weitesten Sinne jetzt in diesem konkreten Anwendungsfall zum Einsatz kommen kann.
Mhm. So, zunächst mal aus Sicht der datenwissenschaftlichen Forschung ergeben sich, bevor wir über den Einsatz von KI diskutieren, eben aus dieser Notwendigkeit, Unsicherheiten zu modellieren, eine ganze Reihe von interessanten Fragestellungen. Wir haben Modellunsicherheit über Kipppunkte, die Tatsache, dass die schwierig zu modellieren sind, haben wir schon gesprochen. Dasselbe gilt für Unsicherheiten hinsichtlich der Inputdaten, hinsichtlich der Parameter des Modells. Vielleicht folgendes Beispiel dazu. Sogenannte Kompensationszertifikate werden von Unternehmen weltweit gekauft, gehandelt, um einen Teil ihrer Emissionen zumindest auf dem Papier auszugleichen. Klingt zunächst wie eine Win-Win-Situation. Der Atmosphäre ist es schließlich egal, ob die Emissionen am Fabrikschornstein in Deutschland oder durch ein Waldprojekt in Südamerika reduziert werden. Im letzten Jahr wurde aber eine Recherche veröffentlicht, eine Recherche des britischen Guardian und der Deutschen Zeit. Diese Recherche, die weckt erhebliche Zweifel an der tatsächlichen Kompensationsleistung des weltweit mit Abstand führenden Dienstleisters. Das ist ein viele Milliarden Dollar schwerer Markt. Und da haben wir Unsicherheiten, die müssen Sie modellieren. Ja, also in anderen Worten, ein Kreditportfolio, das unter Anrechnung dieser Kompensationszertifikate mit dem 2-Grad-Ziel kompatibel ist, unter Berücksichtigung der damit einhergehenden Unsicherheit, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit jenseits der 3 Grad landet, dann ist das aus Risikomanagement-Sicht eine essentielle Information im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells. Ja. Mit dieser Notwendigkeit für Unsicherheitsquantifizierung geht die Frage nach Optimierung der Rechenzeitanforderungen für solche Rechnungen einher. Und da kann KI tatsächlich helfen. So ein physikalisches Klimamodell für viele tausend mögliche Parameter, Konfigurationen, verschiedene Zukunftsszenarien, verschiedene Inputdaten zu berechnen, um einmal Paris-Kompatibilität zu quantifizieren, das ist sehr rechenzeitaufwendig und für den Praxiseinsatz in den Finanzinstituten tatsächlich zu rechenzeitaufwendig, zu teuer im Status quo. Und hier forschen wir daran, mittels maschinellen Lernens Berechnungen praktisch in Echtzeit zu ermöglichen. Wie funktioniert das? Wie schon beschrieben, so ein Klimamodell stellt letztlich eine Abbildung dar. Eine Abbildung von Emissionspfaden, Inputparametern auf Temperaturwerte. Und solche Abbildungen, die kann man mittels künstlicher neuronaler Netze lernen. Künstliche neuronale Netze sind mathematische Funktionen, dem menschlichen Gehirn in gewisser Weise nachempfunden, sage ich mal, aber im Gegensatz dazu doch sehr, 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 sehr simplistisch. Mhm. Und hier gibt's Parameter oder Stellschrauben, welche wir dahingehend einstellen können, dass das neuronale Netz so agiert wie die Abbildung, also wie unser Klimamodell. Das heißt, für gegebene Inputdaten wird mir das neuronale Netz mit richtig eingestellten Parametern dieselben Temperatur liefern wie das Klimamodell selbst. Und dieser Ansatz, das ist wichtig, der Stelle, der ist nicht datengetrieben, sondern der ist modellgetrieben. Ja, also im Gegensatz zu den datengetriebenen Ansätzen wissen wir in unserem Fall hier, wir werden ein hinreichend langes Training vorausgesetzt genauso gut sein wie das zugrunde liegende mathematische Modell.
Training heißt also, die KI zu trainieren in diesem Fall.
Die KI zu trainieren, die Stellschrauben an diesem neuronalen Netz ordentlich zu justieren. Und für dieses Training, also für diese Einstellung dieser Stellschrauben, benötigen wir viele Daten, Millionen von Daten, also Emissionspfade mit zugehörigen Temperaturkurven, die wir durch wiederholte numerische Berechnung des Modells erzeugen können. Diese Erzeugung der Daten, die ist sehr aufwendig. Und wenn wir das neuronale Netz einmal trainiert haben, ist die Berechnung der Temperatur für einen gegebenen Emissionspfad praktisch in Echtzeit möglich. Also sehr, sehr viel günstiger als die Unsicherheitsquantifizierung mittels wiederholter numerischer Berechnungen dieses Klimamodells.
Das ist natürlich spannend. Also es geht in diesem Fall dann deutlich schneller. Es funktioniert fast in Echtzeit, dadurch deutlich günstiger, haben Sie auch angesprochen. Und damit einher ja auch gehend, ist ja auch nicht ganz unwichtig für das Thema, mit dem wir uns hier gerade beschäftigen, ist es natürlich auch ressourcenschonender, nicht wahr? Also dieses ganze Thema riesiger Berechnungen, Kalkulationen ist ja nicht zuletzt auch durchaus CO2-intensiv. Also zumindest habe ich auch im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Gespräch eine Studie gefunden. Ich glaube, Sie haben sie uns sogar bereitgestellt, netterweise, der Boston Consulting Group, schon aus dem Jahr 2021, mag sich ja was geändert haben, aber da wurde jedenfalls geschätzt, dass 4% der weltweiten CO2-Emissionen vom globalen Datentransfer und von der Recheninfrastruktur herrühren, Tendenz natürlich steigend. Es wurde damals prognostiziert, dass der Anteil bis 2040 sogar auf 14% steigen könnte. Also das Thema Datentransferinfrastruktur, Recheninfrastruktur für das Thema CO2-Emissionen absolut relevant. In diesem Zusammenhang gibt es, glaube ich, auch den Begriff Green Coding. Würden Sie darauf ein bisschen eingehen? Was versteht man darunter und inwiefern ist das tatsächlich auch für Ihr Projekt und wie Sie darüber nachdenken relevant?
Also vielleicht zunächst noch der Hinweis, dieses Training der neuronalen Netze, das ich eben beschrieben habe, das ist natürlich rechenzeitaufwendig. Wir verschieben nur den Aufwand sozusagen in das vorgelagerte Training und dann ist die Auswertung des neuronalen Netzes, die ist dann sehr, 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 sehr günstig. Und jetzt muss man überlegen, wie man natürlich so ein Training bestmöglich verwerten kann, sage ich mal. Das heißt, wenn ich dieses Modell einmal trainiert habe, dann ja sollte das zumindest für mich als jemand aus der Wissenschaft selbstverständlich sein, dass ich die erhaltenen Netzwerkparameter über eine Open-Source-Lizenz idealerweise sogar zusammen mit den verwendeten Trainingsdaten anderen Interessenten zur Verfügung stelle. Ja, das zum einen stellt es natürlich die Reproduzierbarkeit von KI-Forschung sicher, zum anderen verhindert das aber, dass die Kollegin oder der Kollege im Büro nebenan dasselbe Training noch einmal ausführt. Das wäre eine furchtbare Verschwendung von Ressourcen. Ja. Das heißt, wir sparen Ressourcen in dem Moment, wo wir das skalierbar machen und diese einmal trainierten neuronalen Netze mit anderen teilen, so dass die an vielen verschiedenen Stellen in vielen verschiedenen Instituten zum Einsatz kommen. Ja, und Green Coding ist ein sehr, sehr aktuelles Thema, weil wir in einer Zeit von exponentiell wachsenden verfügbaren Datenmengen leben. Ja, es gibt so zwei Fotografien, welche Sie vermutlich schon einmal gesehen haben, die dieses rasante Wachstum, wie ich finde, wunderbar illustrieren. Das ist zum einen ein Bild der Papstwahl in Rom auf dem Petersplatz aus dem Jahr 2005. Zum anderen ein Bild der Papstwahl im Jahr 2013. Wenn Sie diese Bilder, weiß nicht, ob Sie die kennen?
Ich vermute mal, dass Sie sich in der Anzahl der hochgehaltenen Smartphones stark unterscheiden.
Genau, wenn Sie die Bilder einmal nebeneinander halten, dann sehen Sie eine fundamental andere Wahrnehmung der Welt.
Hab ich schon mal gesehen,
2013 betrachten fast alle Anwesenden die Szene durch das Display eines Smartphones und da liegen nicht mal 10 Jahre dazwischen. Ja, und wir sehen eine fundamental andere Wahrnehmung der Welt. Ja, was ist passiert? Irgendwo zwischen 2005 und 2013 kam das iPhone auf den Markt und das hatte einen unglaublichen Impact auf unsere Gesellschaft, auf unser tägliches Leben. Immer mehr Menschen sind mobil mit dem Internet verbunden und generieren dabei fortlaufend Daten. Die Datenmengen, die heute öffentlich über das Internet zugänglich sind, die sind schier unglaublich. Und so einen iPhone-Moment, den haben wir jetzt befeuert eben durch diese schier unglaubliche frei verfügbare Datenmengen vor 2 Jahren wieder erlebt mit der Einführung von ChatGPT. Und ja, das ist sehr, sehr emissionsintensiv, eben weil diese tiefen neuronalen Netze, wie eben auch schon angeklungen sind, die funktionieren eben doch nicht genauso wie unser Gehirn. Ja. Unser Gehirn ist ein absolutes Effizienzwunder, sag ich mal. Ja, das ist, wir haben irgendwie Größenordnung 80 Milliarden Neuronen, glaube ich, in so einem Gehirn. Und das bei einer Rechenleistung von 30 bis 50 Watt. Neuronale Netze heute sind oftmals deutlich kleiner, aber die Energieleistung von der Hardware, auf der die trainiert werden, man verwendet sogenannte Beschleunigerkarten dafür. Eine solche Beschleunigerkarte kann heute eine Leistungsaufnahme von 1000 Watt haben. Und wir haben eine Vielzahl solcher Beschleunigungskarten. Das verdeutlicht so ein bisschen die Effizienz unseres Gehirns gegen diese künstlichen neuronalen Netze.
Aber übrigens auch spannend, dass man die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns dann offenbar, naja, so schätzungsweise zumindest in Wattzahlen ausdrücken kann.
Ja, die
ist wohl so, ja?
Die Leistungsaufnahme zumindest, ja.
Bei einigen dann etwas geringer, bei anderen etwas höher, aber okay, 30 bis 50 Watt.
Genau.
Okay,
ja,
aber,
und
fahren Sie gerne fort.
Und das wichtige Anliegen von Green Coding ist eben zum einen, dass man, wie eben schon angeklungen ist, nicht dasselbe Experiment an zig verschiedenen Orten wiederholt, sondern dass das reproduzierbar und offen für alle zugänglich ist, dann aber auch, dass man sich darüber Gedanken macht, wie kann ein solches Training effizienter gestaltet werden. Das heißt, wie kann ich zum Beispiel die Anzahl der benötigten Trainingsdaten reduzieren? Mhm. Weil auch hier wieder die Analogie, unser menschliches Gehirn lernt dann doch anders als ein künstliches neuronales Netz. ich mich erinnere, meine Kinder, die haben, um Hund und Katze zu klassifizieren, nicht Millionen von Trainingsdaten benötigt, wo ich ihnen jedes Mal sage, das ist eine Katze, das ist eine Katze, das ist ein Hund, sondern das geht mit sehr, sehr wenigen Beispielen. Ich erinnere mich tatsächlich an eine Missklassifikation. Da waren wir zum ersten Mal im Zoo und da hat dann eines der Kinder den Bären als ein Wauwau klassifiziert. Aber auch das benötigt nicht dann Millionen von Trainingsdaten von Bären, um das zu korrigieren. Das heißt, wir lernen anders als künstliche neuronale Netze. Und das ist eine der Herausforderungen, die Effizienz des Lernens bei diesen künstlichen neuronalen Netzen zu erhöhen.
Okay, verständlich. Als wichtiger Pfeiler von Green Coding. Nun haben Sie aber auch, Stichwort Papstweil, darauf angesprochen, dass insgesamt natürlich auch die Datentransfermengen immer weiter steigen, und zwar exponentiell durch Verfügbarkeit von Smartphones, schon allein auf YouTube, was da los ist, datenmäßig, jeden Tag die Anzahl und die schiere Menge an Videocontent, der hochgeladen wird, der abgerufen wird und so weiter. Wie können wir damit umgehen? Lässt sich das irgendwie perspektivisch im Zaum halten, sodass also auch dieser exponentiell wachsende Datentransfer nachhaltiger werden könnte? Da geht es ja dann jetzt nicht unbedingt um Trainingseffekte. Weil gefühlt ist das ja auch ein Fass ohne Boden.
Das ist richtig. Im Bereich der Informatik ist das Fach Algorithmen und Datenstrukturen traditionell ein sehr, sehr wichtiges Fach und was in der Ausbildung von Informatikstudierenden vorkommt. Und da geht es ganz allgemein darum, effiziente Algorithmen, effiziente Datenstrukturen zu entwickeln. Ist in den letzten Jahren in dem ganzen Hype vielleicht ein Stück weit zu kurz gekommen. Wobei natürlich letztlich diese exponentiell wachsenden Datenmengen auch ein Resultat unserer Lebensweise sind. Ja. Ich denke, da ist wahrscheinlich ein Problem, dass wir nicht rein durch Informatik, durch Technologie lösen können, sondern durch Umdenken.
Aber das wird natürlich wahrscheinlich schwierig, oder? Also jetzt die Menschen wieder davon abzugewöhnen, nicht so viel Netflix zu schauen oder eben auf YouTube unterwegs zu sein, sich Fotos hin und her zu schicken, Tag ein, Tag aus. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so leicht umkehrbar.
Absolut, absolut. Wobei ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Kindheit gab es das nicht. Und das war auch nicht schlecht.
Das also ist, ich glaube, das ist nachvollziehbar, definitiv.
Ich glaube, das gibt noch andere Dinge, die Lebensqualität sicherstellen als YouTube und Netflix. Insofern, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Die Hoffnung haben wir alle mal, ja. Aber Ihr Thema sind ja in allererster Linie nun mal eben auch die Datenwissenschaften, und darüber möchte ich natürlich in erster Linie sprechen, und da würde mich interessieren, wie ging das bei Ihnen eigentlich los, also diese Auseinandersetzung mit das Interesse für dieses Thema Datenwissenschaften, Informatik im weitesten Sinne?
Mhm. Oha, okay, darf ich ausholen,
dann gerne,
ich in meiner Kindheit beginnen. Also ich begeistere mich, seit ich denken kann, für Naturwissenschaften, für Mathematik. Und bin mir sicher und bin dafür auch sehr dankbar, dass meine Eltern diese Begeisterung entfacht haben für Naturwissenschaft, für die Exaktheit und die Schönheit der Mathematik, die Freude an der Herausforderung, am Knobeln von Problemen. Mein Papa ist Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik, mittlerweile in Pension, und mein Papa arbeitete damals viel am Rechner in meiner Kindheit, und das wollte ich auch tun. In der dritten Klasse habe ich begonnen, kleine Computerprogramme zu schreiben, und ich erinnere mich, dass die Universität ein Studium Das waren Dinge, die ich bereits als junger Mensch sehr früh auf dem Schirm hatte. Und so ist es dann auch gekommen. Ich habe Mathematik studiert, damals Anfang der 2000er Jahre noch im Diplomstudiengang, der ja, was die Studiengestaltung angeht, mehr Freiheitsgrade hatte als die heutigen Studiengänge, sage ich mal ganz vorsichtig. Und ich habe diese Freiheitsgrade genossen. Also ich habe intensiv in die verschiedenen Disziplinen hineingeschaut, zugleich ein Grundstudium in Physik absolviert, Informatik war mein Nebenfach. Und ich hatte das große Glück, mir aus den drei Disziplinen immer genau die Dinge heraussuchen zu können, die mich interessiert haben. Ich habe dann promoviert in Mathematik, zumindest sagt das meine Promotionsurkunde, wobei man die Themenstellung könnte man auch im Bereich Physik auf dem Computer verorten. Ich war also schon immer irgendwie interdisziplinär unterwegs. Und das hat sich dann durchgezogen. Also auch ich war dann einige Jahre in der Finanzindustrie unterwegs, in verschiedenen Rollen im Risikobereich eines großen deutschen Asset Managers. Und auch da immer an der Schnittstelle zwischen mathematischen Modellen, deren effizienter Implementation auf dem Rechner und den zugehörigen Daten für den Einsatz in der Praxis. Und 2019 ist dann was passiert. Und zwar ist da das sogenannte BaFin-Merkblatt zum Umgang von Finanzinstituten mit Nachhaltigkeitsrisiken, damals insbesondere Klimarisiken, erschienen. Und das fand ich, ungeachtet natürlich der Tatsache, dass mich das Ausmaß der Klimakrise, die Dringlichkeit schockiert haben, fand ich das spannend. Denn im Gegensatz zu klassischen Finanzmarktrisiken versuchen wir hier Risiken zu modellieren, die gerade erst im Entstehen begriffen sind. Das erfordert mathematische Modellierung, das benötigt Physik, das benötigt effiziente Algorithmen. Und mich hat das so sehr gereizt, dass ich im Jahr 2021 dann den Ruf an die Frankfurt University of Applied Sciences auf die Professur für Data Science angenommen habe, mit der ganz klaren Idee, zu diesem Themenkomplex forschen zu können. Und das genieße ich sehr, diese große Autonomie in der Forschung und zugleich das Glück und die Freude, meine Studierenden auf ihrem Weg zu begleiten, zu sehen, wie sie erfolgreich sind. Für mich ist es der beste Job auf der Welt.
Ach, das ist toll. Das ist schön zu hören. Das ist Balsam für die Seele. Wo kann man sie denn erleben? In welchen Studiengängen, in welchen Lehrveranstaltungen? Jetzt, wo wir hören, wie begeistert Sie von Ihrem Job sind, kann ich mir vorstellen, das ist ja dann oft auch eine Wechselwirkung, dass Sie wahrscheinlich auch ganz gut bei Ihren Studierenden ankommen, an der Frankfurt University of Applied Sciences. Das heißt, wenn man Lust hat, Sie tatsächlich auch zu erleben als Professor, als Lehrender, als Forschender, was muss man da studieren an der Frankfurt University of Applied Sciences?
Ja, also ich bin unterwegs in den Informatik-Studiengängen, sowohl in den Grundlagenvorlesungen, Algorithmen und Datenstrukturen, hatte ich eben schon angesprochen. Das ist eine Vorlesung, die ich sehr gerne halte, aber auch in den Informatik-Masterstudiengängen. Wir haben einen Masterstudiengang Allgemeine Informatik und einen internationalen Masterstudiengang High Integrity Systems. Und ja, dort lehre ich dann die wirklich vertieften datenwissenschaftlichen Veranstaltungen.
Fantastisch. Das klingt toll. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns in all das einen kleinen Einblick gegeben haben und würde zum Abschluss des Gesprächs gern zur Rubrik kommen, die wir in jeder Folge am Ende haben. Das sind die Halbsätze. Das würde bedeuten, ich gebe Ihnen so ein paar kleine, halbwegs harmlose, hoffe ich zumindest, Halbsätze vor und wir schauen mal, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt.
Super.
An Datenwissenschaften begeistert mich bis heute.
An Datenwissenschaften begeistert mich bis heute die Interdisziplinarität. Datenwissenschaften kombinieren Mathematik, Statistik, Programmierung, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen mit spezifischem
Domänenwissen, das ist wahnsinnig spannend.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere, meiner beruflichen Laufbahn war für mich?
Jede Station, die ich durchlaufen habe, war lehrreich für mich. Jede. Es gibt immer was zu lernen, gibt immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.
Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
Seien Sie mutig, seien Sie neugierig und auch wenn's mitunter anstrengend ist, haben Sie Spaß an dem, was Sie tun.
Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder im großen Bereich der Datenwissenschaften in?
Natürlich der Bekämpfung des Klimawandels.
Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Da können Sie sich, glaube ich, weiterhin wunderbar ausleben. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und natürlich auch viel Freude und danke Ihnen einstweilen herzlich für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.